Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif und wir beschäftigen uns heute mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Ich bin Tischler und habe Frau und zwei Kinder. Ich arbeite hart, um meine Familie zu ernähren, aber es reicht, uns geht es gut. Ich bin Tischler und habe Frau und zwei Kinder. Ich arbeite hart, um meine Familie zu ernähren, aber es reicht nicht mehr. Meine Frau hat sich immer um die Kinder gekümmert. Sie hat keinen Beruf, in dem sie viel verdienen kann. Jetzt müssen wir zu meinem Gehalt Hartz IV beziehen. Menschen am Rand, liebe Hörerinnen und Hörer, wer gehört dazu? Es sind nicht nur die, die ganz aus der Gesellschaft herausgefallen sind. Nein, der Rand frisst sich Stück für Stück immer weiter in die Mitte der Gesellschaft. Im Gespräch darüber bin ich heute mit Frau Gabriele Hockertz. Sie ist Fachreferentin für soziale Dienste beim Caritasverband für das Erzbistum Berlin. Grüß Gott, Frau Hockertz.
Ja, grüß Gott.
Ich freue mich, dass Sie heute bei uns in Berlin im Studio zu Gast sind. Frau Hockertz, Armut, darunter kann man sich vielerlei vorstellen. Armut ist ein Zustand, den keiner von uns herbeisehnt, und Armut ist ein Zustand, der unheimlich viele Gesichter hat, der auch in Deutschland anders aussieht als beispielsweise in Osteuropa oder weiter südlich nach Afrika gesehen. Wie sieht Armut denn im Jahr 2009 in Deutschland aus?
Unter Armut verstehen wir im Caritasverband nicht nur allein die materielle Armut. Das haben Sie ja gerade eben mit dem Tischler kurz erzählt, der halt mit seiner Hände Arbeit seine Familie versorgt und es reicht trotzdem nicht zum Leben. Wir verstehen unter Armut auch die Armut, die sich im geistigen Bereich abspielt, die Beziehungslosigkeit, in der Menschen leben, die Ausgrenzung, die passiert. Menschen werden ausgegrenzt und sind dadurch auch arm. Also es ist eine Riesenpalette. Die Bildungsarmut ist auch eins. Und was ja auch immer mehr zunimmt, ist ja die Armut, die Auswirkungen hat auf die gesundheitliche Versorgung der Menschen.
Armut scheint es immer schon gegeben zu haben, hat es immer schon gegeben. Sie arbeiten beim Caritasverband, der größte deutsche Sozialverband. Seit wann gibt es die Caritas denn?
Die Caritas gibt es seit Menschengedenken. Und zwar Jesus Christus hat es in der Bibel ja sehr deutlich gesagt, Nächstenliebe, das heißt Caritas. Und insofern kann ich den Bogen sehr breit spannen. Sie wissen, dass in den ersten Jahrhunderten dann auch Möglichkeiten entstanden, Menschen zu helfen. Die Diakone, die sich gerade auch um die armen Witwen und Waisen gekümmert haben. Ja, und jetzt mache ich einen Sprung von 2000 Jahren. Und vor gut 100 Jahren wurde der Caritasverband von Lorenz Wertmann gegründet. Man sah damals, dass Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen, das Orden, die solche Institutionen führten, dass es sinnvoll ist, sich zusammenzuschließen, um dann entsprechend auch den Regierungen gegenüber ein Gewicht darzustellen und das Sozialhilfesystem vorwärts zu bringen.
Sie selbst sind Fachreferentin für die soziale Dienste beim Caritasverband in Berlin. Was sind denn Ihre Aufgabengebiete, Frau Hockertz?
Als Fachreferentin bin ich für unsere Beratungsdienste da, für unsere offenen Dienste der Sozialarbeit, insbesondere für die Mitarbeiterinnen, die mit Wohnungslosen arbeiten, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in der Schuldnerberatung sind, die Suchthilfe machen, die Straffälligenhilfe machen, die in der Schwangerschaftsberatung tätig sind. Also im Grunde genommen überall dort, wo es darum geht, die Existenz von Menschen zu sichern. Da bin ich sozusagen für die Mitarbeiter da, komme aber auch selbst aus der Praxis.
Heißt, Sie sind auch Sozialpädagogin?
Ja.
Und haben lange in der Praxis auch gearbeitet?
Ja, ich habe angefangen beim Caritasverband, indem ich eine Behinderteneinrichtung geführt habe für geistig Behinderte und dort auch selbst mit den Behinderten vor Ort gearbeitet habe. Habe dann unser Behindertenreferat im Verband gemacht und hatte die ganze Palette der Behinderten und dann ging ich endgültig ganz in die Stadt, in die offene, in die ambulante Sozialarbeit mit dem, was ich gerade eben beschrieben habe.
Das heißt, einige Säulen der Caritas in Berlin sind die Wohnungslosenhilfe, die Schwangerenberatung, Schuldnerberatung und die Suchtberatung. Es gibt noch viele andere Tätigkeitsfelder, aber als Säulen kann man diese bezeichnen. Frau Hockertz, Berlin ist eine Stadt mit knapp 4 Millionen Einwohnern. Wenn man den Speckgürtel dazu rechnet, sind es auf jeden Fall so viele. Armut in Berlin, ist die immer sichtbar?
Nein, Armut ist eher unsichtbar. Also vor allen Dingen, wenn ich auf Ihr Eingangsbeispiel nochmal eingehe, der Tischler, der dort hart arbeitet und der trotzdem mit seiner Frau zusammen Hartz IV beantragen muss und auch gewährt bekommt, dem wird man das nicht unbedingt ansehen. Sagten Sie nicht auch in Ihrem Beispiel, dass es 2 Kinder gibt? Und dann ist es nicht sofort spürbar oder sehbar, wenn eins dieser Kinder eben nicht zu einem Kindergeburtstag geht, weil es einfach kein Geschenk mitbringen kann. Die Familie rechnet mit jedem Cent und dann ist es nicht möglich, ein kleines Geschenk für den Freund, die Freundin zu kaufen und mit zum Kindergeburtstag zu bringen. Und genau umgekehrt, auch der Kindergeburtstag dieser 2 Kinder kann nicht in dem Maße gefeiert werden, wie sie es gerne möchten, denn die Ansprüche dazu sind natürlich auch nicht beim Topfschlagen. Und dann wird dieser Kindergeburtstag eben nicht mit Kindern gefeiert, sondern verbleibt in der Familie. Das heißt, wir haben es da auch mit einer Beziehungsarmut zu tun.
Frau Hockertz, das kann man sich ja kaum vorstellen. Ist es denn tatsächlich so, dass wenn man Hartz IV bezieht, es heißt ja auch in verschiedenen Medien immer wieder, dass Menschen, die arbeiten gehen, mehr Geld haben als Hartz IV-Empfänger. Ist es denn wirklich so, dass wenn man von Hartz IV abhängig ist, dass man dann tatsächlich mit jedem Cent rechnen muss?
Wenn man von Hartz IV abhängig ist, kann ich einfach mal die Zahlen dazu nennen. Es ist ja so, dass die Mietkosten werden dann vom Jobcenter übernommen. Und das, was dem Menschen zum Leben bleibt, das ist bei den Alleinstehenden, sind 359 Euro im Monat. Wenn dann ein Kind noch dazu kommt, bis zum 6. Lebensjahr sind es 215 Euro, die noch dazukommen. Und davon muss alles bezahlt werden. Jeder Nahrungsmittel, Bekleidung, Schuhe, Strom, Gas, also die Energiekosten müssen davon beglichen werden. Gesundheitspflege, also das Shampoo, Verkehr. Das Beispiel will ich doch noch mal ein bisschen näher sagen. Wenn man als Alleinstehender 15,70 Euro im Monat für die BVG, also für die öffentlichen Nahverkehrsmittel hier zur Verfügung hat, dann kann man davon 3 Tageskarten kaufen, aber mehr nicht und kann keine Monatskarte kaufen, um sich öffentlich zu bewegen. Und ein Auto zu halten bei Hartz IV ist schon mal gar nicht mehr möglich. Das heißt, die Mobilität ist stark eingeschränkt. Auch die Telefon- und Nachrichtenübermittlung, Fax oder Internet, da muss man schon sehr günstige Tarife finden, wenn man für 18,66 Euro da noch Verbindung mit Menschen aufnehmen will. Und nur allein auch die Gaststättenleistung, also mal einen Kaffee trinken gehen für 9,33 Euro im Monat, überlegen Sie mal, liebe Hörer und Hörerinnen, wie oft Sie ab und zu einfach mal irgendwo einen kleinen Kaffee trinken gehen. Das nimmt sicherlich mehr in Anspruch als die 9,33 Euro, die einem Hartz-IV-Empfänger zustehen.
Wir haben ja jetzt auch gerade bewusst nicht nur von Menschen gesprochen, die arbeitslos sind. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben bewusst jetzt mit den sogenannten Aufstockern begonnen. Es sind einige Millionen in Deutschland mittlerweile und es werden täglich mehr, die eben von ihrer Händearbeit nicht mehr leben können, sich selbst nicht ernähren können, geschweige denn ein Kind oder eine ganze Familie. Sie haben gerade das Beispiel Verkehr genannt, 18 Euro und ein paar zerquetschte im Monat, womit man 3 Tage unterwegs sein kann. Das heißt, jemand, der arbeitet und Hartz IV trotzdem bezieht, also sich eine Monatskarte kaufen muss für 33 Euro noch was, zahlt im Grunde genommen drauf.
Ja, er muss im Grunde genommen, ich habe ja ein bisschen was aus dem Warenkorb zitiert, wie Hartz IV zusammengesetzt ist. Und wenn jemand arbeitet und ergänzend Hartz IV bekommt, hat er ja nicht viel mehr zur Verfügung. Das heißt, er muss an anderen Dingen, die im Warenkorb drin sind, einsparen. Und das lässt sich bei Erwachsenen vielleicht noch über Bekleidung regeln oder dass man in Secondhand-Shops geht. Wenn ich aber Kinder habe, von denen ich weiß, dass die alle halbe Jahre ein neues Paar Schuhe braucht, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Ja, das führt im Grunde genommen dann schon wieder in die nächste Schwierigkeit, in das nächste dicke Problem, was da heißt, dass Menschen überschuldet sind, weil sie halt Kredite aufnehmen.
Noch einmal ganz kurz zur Kinderarmut in Berlin. Es geht ja nicht nur um die materielle Armut, haben Sie ja gesagt. Allerdings war es ja bis vor kurzem auch so, dass Kinder auf Ganztagsschulen gingen, ohne dass sie dort ein warmes Mittagessen bekamen, weil die Eltern das Geld nicht zahlen konnten, beziehungsweise nicht bereit waren, das Geld zu bezahlen, weil natürlich die Kinder auch zu Hause noch essen. Das heißt, man muss zu Hause kochen und man muss in der Schule das Schulgeld bezahlen. Und wer Kinder hat, das sind sicherlich ganz viele, deren Kinder vielleicht auch in der Schule essen, der weiß aus Erfahrung, dass Kinder in der Schule nicht viel zu sich nehmen und meistens sehr, sehr hungrig mit riesen Löchern im Bauch nach Hause kommen. Auch wenn dort ein Mittagessen angeboten wird, schmeckt zu Hause doch am besten. Das ist bei Hartz-IV-Empfängern nicht anders als bei allen anderen auch. Diese Armut, Armutslücke sollte jetzt wird jetzt geschlossen. Es ist jetzt verpflichtend, ein Mittagessen zu bezahlen. Aber die Armut erstreckt sich weiter. Und zwar möchte ich noch ein bisschen auf den kulturellen Bereich zu sprechen kommen. Bereich Erziehung. Wie sieht es aus, Frau Hockerts? Kann ein Kind aus einer Hartz-IV-Familie eigentlich beispielsweise ein Instrument erlernen?
Es gibt inzwischen Untersuchungen, dass gerade Menschen und Kinder, die in armen Familien groß werden, weniger Bildungschancen haben als andere. Und Sie sprachen ja gerade an, ein Musikinstrument erlernen heißt ja auch manches Mal für ein Kind zunächst mal ein bisschen was auszuprobieren. Ist es tatsächlich das Klavier oder ist es die Flöte? Und diese Dinge, auch wenn ich sie in der Volkshochschule mache oder in der Musikhochschule belege, sie kosten Geld. Und arme Eltern sehen sich nicht in der Lage, den Kindern sowas zu ermöglichen, weil es ja bereits schon am Lebensnotwendigen fehlt. Obwohl ich auch finde, dass die kulturelle Erziehung schon auch mit zum Lebensnotwendigen gehört. Aber was ist noch lebensnotwendiger, ist Essen und Trinken und Schlafen. Und insofern bleibt, oder auch einfach mal ein Besuch im Theater oder im Kino, davon reden die anderen Schüler und Schülerinnen. Und das Kind, was halt aus einer armen Familie kommt, hat noch nie ein Theater von innen gesehen, weil Theaterbesuch ist teuer. Oder die Schule kompensiert es und geht dann mal, aber das kostet dann auch 2 oder 3 Euro, wenn solche Veranstaltungen über die Schule besucht werden. Und in diesen Familien, das weiß ich sehr sicher, rechnet man mit jedem Euro.
Frau Hockerts, wir beziehen uns natürlich heute auf Berlin. Es geht auch darum, man kann aber, denke ich, sagen, dass dieser Schmelztiegel sich abbildet in der ganzen Gesellschaft in der Bundesrepublik. Sprich, die Probleme, die wir hier haben, die wird es auch in Hamburg, Stuttgart, München, Rosenheim, sonst wo geben und auch in kleineren Orten unserer Republik. Wahrscheinlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in Ihrer kleinen Stadt, in der Sie leben. Deswegen möchte ich jetzt fragen, Frau Hockerts, die Probleme der Menschen, was ist da Ihre Erfahrung aufgrund der Säulen, die Sie ja auch als Beratungstätigkeit so ausgebaut haben? Mit was kommen die Menschen zu Ihnen? Mit welchen Sorgen?
Zunächst mal möchte ich Ihnen bestätigen, dass Armut ein durchgängiges Problem in Deutschland ist und ich vermute auch inzwischen in Österreich. Und Armut versteckt sich. Also ich weiß, das ist meiner eigenen Pfarrgemeinde, dass wenn wir dort im Gemeinderat drüber sprachen, ob wir arme Familien kennen und unterstützen könnten, dass uns dazu gar nicht so viel einfiel, weil diese Armen sind nicht sichtbar. Das heißt, wir haben mit Absicht die Preise zum Beispiel für die Sommerfeste, um da Kaffee und Kuchen zu essen, niedrig gehalten, obwohl natürlich auch Pfarrgemeinden darüber eine Möglichkeit hätten, etwas einzunehmen. Aber wir haben sie mit Absicht niedrig gehalten, um halt auch Menschen, denen es nicht so gut geht, es zu ermöglichen, dort zu unseren Sommerfesten oder Tanzvergnügen oder so zu kommen. Jetzt müssen Sie mir noch mal eben helfen.
Die Gesichter der ja. Armut, genau, die Probleme, die Menschen...
Also die Menschen, die zu uns in die Beratungsdienste kommen, kommen zumeist, weil sie materielle, also wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Angefangen bei der Schwangerschaftsberatung, da kommen halt Frauen weniger, weil sie in ihrer Schwangerschaft Schwierigkeiten haben, sondern weil sie sich fragen, wie kann ich dieses Kind großziehen? Wie werde ich damit fertig? Wo kriege ich das Kinderbettchen her? Und erst wenn man mit den Frauen auch ins Gespräch kommt, das machen unsere Berater und Beraterinnen und rechnen ihnen die sozialhilferechtlichen Ansprüche aus, nehmen Stiftung in Anspruch, um da ein bisschen was aufzustocken. Dann kommen wir in der Beratung auch stärker noch an die anderen Probleme, die Menschen haben, heran, wo eine schwangere Frau dann auch erzählen kann, dass sie Schwierigkeiten mit ihrem Partner hat und womöglich dann mit dem Kind alleine dastehen wird. In der Schuldnerberatung ist es ganz klar, dass Menschen zu uns kommen, denen die Schulden über den Kopf wachsen. Und ein Phänomen ist einfach, dass dann die Briefkästen nicht mehr geleert werden, die Briefe nicht mehr aufgemacht werden und dass Angst entsteht und dass Menschen nicht mehr weiter wissen. Und dann melden sie sich bei der Schuldnerberatung an und versuchen mit dem Schuldnerberater, der Schuldnerberaterin zusammen wieder eine Perspektive in ihrem Leben zu gewinnen und zu gucken, wie man nach und nach Schulden abbauen kann. Beziehungsweise gibt es ja auch die Privatinsolvenz, die man anmelden kann. Das heißt, dass man 7 Jahre keine weiteren Schulden machen darf, sich sehr strikten Regeln auch unterwirft, um dann nach diesen 7 Jahren tatsächlich schuldenfrei darzustellen. Das heißt, tatsächlich ein hohes Maß an eigener Disziplin und Lebensperspektive wieder aufzubauen. Die Wohnungslosen, Obdachlosen, die hier in der Stadt leben, erreichen wir.
Frau Gatz, wie viele sind das in etwa? Gibt es da Zahlen?
Also man redet etwa von 10.000 Obdachlosen in unserer Stadt. Das sind die Leute, die wirklich auf der Straße leben. Jetzt gerade im Winter haben wir wieder die Kältehilfe gestartet, zusammen mit dem Diakonischen Werk. So dass in den, also über ehrenamtliche Arbeit werden Suppenküchen geleistet, Wärmestuben gibt es, Tagestreffs und Notübernachtungen auch in den Pfarrgemeinden, damit niemand in dieser Stadt erfrieren muss. Ein Kältehilfebus fährt regelmäßig abends die Stellen ab, wo man weiß, wo sich Wohnungslose aufhalten und bringt sie irgendwo ins Warme. Und von der hauptamtlichen Caritas her bieten wir ja das ganze Jahr über unsere Beratung für Wohnungslose an. Und ich habe gerade gestern mit einer Kollegin gesprochen, die dann auch sagte, ja, es kommt dann auch ein wohnungsloser Mensch, dem dieser Zustand auf der Straße zu leben, wo er selbst merkt, es tut mir nicht mehr gut, sondern ich möchte was anderes. Ich möchte tatsächlich aussteigen. Und das Erste ist, dass ein Personalausweis beantragt wird, dass man ihn zum Jobcenter begleitet, weil er oder sie, sind aber zumeist Männer, ja auch berechtigt ist, Hartz IV zu beziehen, aber das bisher nie beantragt haben. Bis hin, dass man irgendwann auch dazu kommt, dass der Mensch sagt, ja, und jetzt bin ich auch soweit, jetzt will ich auch eine Wohnung und einen Mietvertrag unterschreibt. Dann ist eine Menge gewonnen. Bei manchen geht es sehr schnell, bei anderen dauert dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe, Jahre. Und es gibt immer ganz viele Rückfälle auch dabei. Ja, und auch die Menschen, die suchtkrank sind, darunter verstehen wir alle Formen der Süchte, die es gibt. Die Suchtkrankheit beinhalten Alkohol, legale und illegale Drogen. Die kommen zu uns in die Beratungsstellen, auch wieder ähnlich wie bei der Schuldnerberatung, wenn ihnen sozusagen das alles über den Kopf schwappt und sie selber sehen, jetzt möchte ich mein Leben ändern.
Das sind so die Hauptsäulen von Armut, die in der Stadt sozusagen zu sehen sind. Sie sind ja zu sehen, besonders in der BVG. Wer U-Bahn fährt täglich, der weiß das. Das ist kaum noch eine U-Bahnfahrt, die länger als 10 Minuten dauert, gibt, ohne dass es mindestens einen Bettler gegeben hat, der einen um eine milde Gabe gebeten hat.
Genau, und da ist ja das, da setzt im Grunde genommen auch das Jahresthema der Caritas an in diesem Jahr, das heißt Menschen am Rande, soziale Manieren für eine bessere Gesellschaft. Und ich habe das für mich auch so übersetzt, was heißt soziale Manieren für eine bessere Gesellschaft? Am Anfang habe ich mich an dem Thema ein bisschen gestoßen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe dann aber für mich, und da bringt mich Ihr Beispiel drauf aus der U-Bahn, hat mich drauf gebracht, ja, tatsächlich, es geht darum, arme Menschen wahrzunehmen, sie zu sehen, ihnen möglicherweise ein Lächeln zu schenken, nicht einfach sich wegzudrehen. Und auch wenn ich keine Straßenzeitung kaufen will, kann ich sagen, nein, danke, und habe damit diesen Menschen beachtet. Ich denke, da steckt ganz viel hinter, wenn wir uns das als Caritas, als Deutscher Caritasverband sozusagen dieses Jahr als Thema genommen haben, soziale Manieren für eine bessere Gesellschaft.
Das heißt einfach, die Menschenwürde beachten.
Ja.
Man kann ja nicht jedem was abkaufen. Das geht ja einfach gar nicht. Und man kann auch eigentlich fast nicht mehr jedem was geben. Aber dass man zumindest dann freundlich ist.
Genau, darum geht es. Es geht um den Blickkontakt, um Wahrnehmen, um Menschen auch wieder zumindest mit Blicken in diese Gesellschaft hineinzuholen und sie nicht auszugrenzen.
Frau Hockert, Sie haben gerade das Thema Wohnungslose auch angesprochen. Etwas, was vielleicht unverständlich ist, wenn man obdachlosen Menschen begegnet ist, sind ja auch oft recht ungepflegt, es ist kein appetitliches Begegnen, sage ich mal. Wie kann denn das sein, dass ein Mensch da hinkommt? Ist denn das möglich in dieser Gesellschaft, beziehungsweise muss denn das so sein? Ist denn das wirklich so, dass es Menschen gibt, die so tief fallen müssen? Oder ist das Netz so, dass man sagen kann, nein, wir können sie aber aufgreifen und wieder, sage ich mal, auch auf der Ebene soziale Manieren ansiedeln?
Also ich kann das schlecht beurteilen, wie ein Mensch so mit sich umgeht, dass er so auf andere wirkt und riecht und es ist wirklich unangenehm in seiner Gesellschaft zu sein. Ich habe es erst am Samstag wieder im Bus erlebt und ich musste dann aufstehen und mich in den vorderen Teil des Busses begeben, weil mich dieser Gestank doch ziemlich gereizt hat. Was Menschen dazu führt, so zu sein, das weiß ich nicht. Aber ich weiß sehr wohl, dass wir selbst in unseren Beratungsangeboten und natürlich in den Übernachtungsstellen immer auch Kleiderwechsel anbieten. Wir bieten Duschen an, Waschmaschinen stehen vor Ort. Also das Netz, um als wohnungsloser Mensch auch in dieser Stadt durchzukommen. Und ich kenne allerdings auch sehr gepflegte Wohnungslose, denen ich das nie angesehen hätte. Aber dieses Netz ist ziemlich gut. Also die wissen sehr wohl, wo sie kostenlos waschen können, wo sie kostenlos die Kleider wechseln können und so. Und ich habe mal in einer Wärmestube am Bundesplatz habe ich jemand erlebt mit Schnieke, weißem Hemd und Krawatte. Und über die Jahre bin ich mit ihm auch ins Gespräch gekommen, weil wir haben da eine Wärmestube aufgebaut als Caritasverband. Und merkte, huch, der ist dichter, ja. Und das heißt, diese Leute haben Fähigkeiten, die man gar nicht, die sieht man nicht, ne? Und der hat mir dann Gedichte vorgelesen und die fand ich 1A. Schade, dass der keinen Verleger gefunden hat, ja.
Also ganz viel Potenzial eigentlich, was da auch verschütt geht. Frau Hockertz, hat sich die Armut in Berlin seit der Wende verändert? Gab es früher, sage ich mal, ein kuscheliges West-Berlin und jetzt ein ziemlich hartes Gesamt-Berlin?
Das stimmt. Also so habe ich das noch nie betrachtet, aber das stimmt. Ich bin ja schon seit fast 30 Jahren in dieser Stadt und habe Armut sonst nicht so sichtbar, also vor 20 Jahren nicht so sichtbar wahrgenommen. Wir haben auch damals schon Obdachlose in der Stadt gehabt. Ja, die tauchten bei der Bahnhofsmission auf. Die waren in unserem Übernachtungsheim in Charlottenburg, aber nicht in dem Maße, wie das heute sehr sichtbar ist. Und das hängt natürlich auch mit der Wiedervereinigung zusammen und ich denke auch mit der EU-Erweiterung. Denn wir haben hier Berlin, liegt 70 Kilometer, 80 Kilometer von Polen entfernt. Und es kommen eine Reihe auch polnischer Staatsbürger hier in die Stadt mit gutem Willen. Sie wollen hier arbeiten. Sie wollen sich hier eine Existenz aufbauen und merken in diesem Prozess, dass es doch nicht so einfach ist und wollen aber nicht zurück, sondern sie bleiben hier und dann gehören sie auf einmal auch zu den Wohnungslosen. Und wir weisen niemand ab, egal welche Staatsangehörig, welche Nationalität da zugrunde liegt, welche Religion, sondern dann sind wir auch für alle Menschen da. Und dachte, es wird spürbarer. Die Stadt insgesamt habe ich den Eindruck, ich würde fast sagen, in Anführungsstrichen, sie verslammt auch an einigen Ecken und Enden.
Woran liegt das denn, Frau Hockerts, dass sich in einigen Gebieten diese Verslammung bemerkbar macht?
Also am deutlichsten war es am Anfang an den Bahnhöfen. Dann hat ja vor ein paar Jahren die Deutsche Bahn sehr deutlich gesagt, wir wollen keine armen oder wohnungslosen Menschen in den Bahnhöfen haben. Das heißt, es begann die Vertreibung von den öffentlichen Plätzen. Und heute muss man sehr genau schauen, aber es spielt sich dann in den Nebenstraßen ab. Und es gibt bestimmte Treffpunkte, sei es U-Bahnhöfe, sei es Plätze in der Stadt, wo man sehr genau weiß, da finde ich Obdachlose. Und da machen andere Leute einen Bogen drum. Also, und das mache ich schon auch ein Stück daran fest. Außerdem, wenn man auch hier die Zeitungen aufschlägt und schaut, was Kinder bemerken, dann sagen Kinder sehr häufig, Berlin gefällt mir, aber der Schmutz in dieser Stadt. Das heißt, hier wird auch zu wenig gefegt, ganz einfach. Und das spiegelt sich dann im Grunde auch auf die Menschen wieder.
Ein ganz großes Problem, das gehört auch in den Suchtbereich, ist, denke ich, auch das Thema Alkohol, was sich natürlich wie ein roter Faden durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Alkohol ist ja salonfähig, gehört zu jeder tollen Feier dazu. Aber natürlich ist Alkohol auch ein Betäubungsmittel in dem Sinne, als dass es den Alltag vermeintlich erträglicher erscheinen lässt. Das Thema Alkohol ist auch ein großes Thema in gewissen Stadtteilen hier bei uns, wo auch die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist. Gehen diese Stadtteile verloren, Frau Hockerts?
So würde ich das nicht bezeichnen. Alkohol in Maßen genossen ist ja kein Problem. Und Alkoholkranke, also Suchtkranke, haben wir nicht nur in der sogenannten Unterschicht, sondern genauso auch in der Mittel- und Oberschicht. Also das Maßhalten mit Alkohol, ich sag auch mit illegalen oder mit legalen Drogen, hängt ja auch immer von der eigenen Disziplin ab. Und ich würde nicht sagen, dass Alkohol jetzt, um auf Sie einzugehen, in bestimmten Stadtteilen mehr oder weniger ist. Es wird sichtbarer. Es ist in bestimmten Stadtteilen sichtbarer als in Nobelstadtteilen, denn da passiert es dann hinter den geschlossenen Türen.
Radio Horeb hier, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Sendereihe Lebenshilfe. Mein Name ist Katja Karif. Menschen am Rande ist unser Thema heute. Und Gesprächsgast ist Frau Gabriele Hockerts. Sie ist Fachreferentin für soziale Dienste beim Caritasverband für das Erzbistum Berlin. Und wir haben jetzt einen Hörer, den wir ganz herzlich begrüßen möchten. Grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte mich als Betroffener mal zu Wort melden. Es ist wirklich eine Verarmung, die sehr versteckt läuft, aber die immer dramatischer wird. Und in vielen Kommunen, also jede Kommune, jeder Landkreis, regelt ja ein Stück weit selbst auch die Spielregeln. Und da ist es also ganz oft auch so, dass nicht die vollen Mietkosten übernommen werden, sondern dass es feste Sätze für die Heizkosten gibt. Und gerade die Heizkosten sind also in den letzten Jahren explodiert. Ich habe also schon immer noch von diesen 350 Euro drauflegen müssen, lege mittlerweile über 100 Euro im Monat nur bei der Miete noch drauf. Die festen Kosten, die ich habe, wenn das Geld kommt und meine festen Kosten bezahlt sind, ja, da bleiben man gerade noch so 50 Euro eigentlich über. Und da muss man sehen, wie man zurechtkommt. So sieht die Realität eigentlich aus.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Sie sind nicht der Einzige, dem das so geht. Und ich danke Ihnen, dass Sie das hier einfach mal so offen sagen.
Okay.
Dankeschön. Und auch Sie können sich natürlich an die Caritas in Ihrer Nähe wenden, um dort Hilfe zu erfahren. Ja, Frau Hockerts, so sieht die Realität aus, sagte der Herr gerade.
Ja, das ist so. Das kann ich nur bestätigen und ich weiß, dass die Kommunen sehr unterschiedlich damit umgehen mit der Grenze der Mietkosten. Und Das ist ja das, was jetzt durch die Zusammenlegung von Hartz IV und Sozialhilfe passiert ist und dass da sehr viel genauer noch hingeschaut wird und dass da Grenzen eingezogen werden und dass ein Alleinstehender nur so und so viel Quadratmeter zur Verfügung haben darf und so viel an Miete bezahlen darf. Ansonsten müsste er umziehen. Bloß, wer möchte sein Umfeld, seine Beziehung, seine Nachbarn, in denen er jahrelang ja auch gestanden hat, wer möchte das so verlassen? Aber im Grunde genommen zwingt die materielle Situation, zwingt einen dazu. Ich finde es eine sehr, sehr schwierige Situation.
Zumal die kleinen Wohnungen besonders teuer sind. Es gibt ja kaum noch bezahlbaren Wohnraum, auch gerade kleineren Wohnraum.
Also wenn wir hier auch immer wieder Gespräche mit der Landesseite führen, dann weisen wir auch darauf hin, wenn Menschen in bestimmte Gegenden, wo der Wohnraum etwas günstiger ist, alle dorthin ziehen, dann bilden wir Ghettos. Wir bilden Ghettos von armen Menschen. Und das kann nicht im Sinne einer Sozialverwaltung sein.
Gibt aber auch die Ansicht, dass das eben das Gesicht einer modernen Stadt ist. Wir wollen jetzt aber zunächst Frau Probst begrüßen. Grüß Gott, Frau Probst.
Ja, grüß Gott. Also die Sendungen höre ich mir auch immer sehr gern an. Und heute muss ich sagen, ich habe sämtliche Facetten eigentlich selber erlebt. Ich bin jetzt seit 3 Jahren wieder in Anführungszeichen ein normaler Bürger. Ich habe wieder ein Zimmer. Ich war vorher in dem Sinne auch obdachlos, aber nicht so richtig, sondern ich war halt in Unterkünften und was es halt so gibt. Und das war für mich schon, also ich möchte fast schon eine kleine Hölle. Ja, also weil da kommt man ja mit Sachen zusammen, wo man denkt, das kann es nicht geben, das gibt's nicht. Ich war manchmal so beieinander, dass ich gesagt habe, also ich glaube, ich bin in einem Albtraum. Ich bin hin und her geschubst worden, auch von Einrichtungen. Also man hat mich da ein bisschen angenommen und dann hat man mich wieder weitergeschickt und das mit dem Finanziellen war sowieso ganz schwierig, weil dann hatte ich immer keine Ahnung, was ich eigentlich für Ansprüche habe. Man hat mir eigentlich nicht geholfen, sondern man hat mir eigentlich das Gefühl gegeben, so, jetzt schauen wir mal, ob es schafft. Vogel friss oder stirbt so ungefähr. Also ich habe mich von der Caritas nicht sehr unterstützt gefühlt. Also ich habe das nicht so empfunden, dass mir da Hilfe entgegenkommt, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, mir sind Steine in den Weg gelegt worden und ich habe manchmal wirklich Angst gehabt, dass ich den Verstand verliere. Und ich habe, sagen wir mal, das Glück, dass ich vielleicht durch meine Vergangenheit, weil ich also auch ein Heimkind bin und auch andere große Schwierigkeiten habe bewältigen müssen und das auch fast immer alleine. Ich glaube, dass ich nur deswegen das geschafft habe, dass ich da rausgekommen bin. Aber wenn ich mir die anderen Leute angeschaut habe, also die Frauen auch teilweise in den Frauenhäusern, das ist der Wahnsinn. Und ich habe mir immer gedacht, wieso gibt es da nicht mehr Seelsorger? Wieso kommt da nicht einmal ein Pfarrer oder eine Klosterschwester, die den Leuten auch ein bisschen Trost geben oder ihnen einfach mal wieder ein bisschen Hoffnung geben? Man ist eigentlich völlig allein.
Man Vielen ist Dank. Völlig allein. Danke schön, Frau Probst. Ich danke, dass Sie Ihre Erfahrungen geschildert haben.
Also man müsste viel mehr machen.
Ja, viel danke mehr. Schön. Frau Probst, danke
okay,
Ihnen.
Danke, tschüss.
Danke für Ihren Erfahrungsbericht.
Servus.
Wir begrüßen jetzt Frau Meixner. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte einen Beitrag leisten, einen traurigen, aber es ist mir jetzt wichtig, das auszusprechen, weil ich wohne in der Weltstadt mit Herz. Ich habe eine Erwerbsunfähigkeitsrente wegen der Krankheit und kriege die Grundsicherung und hätte eigentlich genug Geld, weil ich habe keinen Fernseher, ich kann nicht verreisen, krankheitsbedingt, und ich gebe bewusst nicht viel aus, weil ich so ein Konsummuffel bin. Und jetzt hat mich kürzlich eine Frau aus dem Nebenhaus angesprochen, das ist wohl dein Markenzeichen, weil ich habe keine Designerklamotten an und weigere mich, die anzuziehen, weil ich das einfach widerlich finde und albern. Und sie erst grüßte freundlich, dann sagte sie, das ist wohl dein Markenzeichen. Und ich habe gesagt, das hat einen Grund, dass ich das so anziehe, und habe den Grund genannt. Und da ist keine Antwort drauf gegangen, sie ist dann weitergegangen. Und ich finde, das sind die Faktoren, die Menschen dann fertig machen. Also ich meine Schlafstörungen etc., die ganzen Symptome, die ich habe, die Krankheitssymptome haben sich verstärkt seitdem.
Das ist diese Konsumhaltung, die dahinter steht.
Ja, oder ich habe, man hat ein neues Fahrrad zu haben, man hat ein bestimmtes Outfit zu haben und damit basta. Und das ist es, was die Menschen fertig macht.
Dankeschön, Frau Meierhofer. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, gut.
Dankeschön.
Ich danke auch.
Frau Meixner. Wir begrüßen nämlich jetzt Frau Meierhofer.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Meierhofer. Bitte
ja,
schön.
Ich möchte auch von meinen Erfahrungen sprechen. Und zwar kann ich das voll bestätigen, was die Herrschaften vorher erzählt haben. Im Gegenteil, man wird noch so, auch von der Gesellschaft, muss ich sagen, psychisch kaputt gemacht, ja. Und ich habe nach der Scheidung eine Arbeit aufgenommen in einem höheren Dienst, das muss ich dazu sagen jetzt. Und leider hatte ich da das Pech, dass ich an einer Vergiftung krank geworden bin, die in diesem Bereich war. Es wurde mir weder geholfen, weder vom Arzt noch von irgendjemand anders. Ich wäre in die Psychiatrie abgewandert, wenn ich nicht Ärzte gekannt hätte, die in Amerika gearbeitet haben und die mir gesagt haben, das ist eine Vergiftung. Die Vergiftungen sind nicht von der Kasse als Vergiftung angesehen worden, weil einfach die ganzen Untersuchungen, muss ich sagen, die gelaufen sind, einfach nicht angenommen wurden. Das heißt, es gibt's nicht.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Meierhofer. Einfach noch mal so ein bisschen das Beispiel, was auch Frau Meixner gerade sagte und Frau Probst ja auch, dass man sich so ein bisschen alleingelassen fühlt. Wir begrüßen jetzt Frau Cuomo. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich rufe aus München an und ich habe auch einiges erlebt, aber Gott sei Dank Positives. Mir ist es auch mal sehr schlecht gegangen und die Tochter im Koma. Und es ist halt dann alles bach runtergegangen, aber ich habe auch Hilfe angenommen und auch von der Caritas und so weiter. Und es hat immer geheißen, gehen Sie dahin, machen Sie das. Und ich habe es auch gemacht. Ich habe auch mein Leben geändert und habe eine super Gesprächstherapeutin kennengelernt, eine Ärztin, die auch Diplompsychologin ist. Und die hat mir also wirklich mit Rat und Tat geholfen, hat mir auch Stuhl angeboten. Und ich habe dann untervermieten müssen und habe einen Kurierfahrer kennengelernt. Und der hat mal im Waggon geschlafen, im Zug, irgendwo abgestellt und hat eben auch ein Alkoholproblem gehabt und hat ihm dann gelernt, in diesen Einrichtungen, dass er sagen kann, im Beruf und privat, wenn ihm Alkohol angeboten wird, ach, das ist nett, aber ich trinke doch lieber einen Kaffee oder einen Tee oder irgendwas anderes ohne Alkohol. Und es gibt auch eine Wirtschaft in München ohne Alkohol. Also es geht schon, aber ich bin also ein gläubiger Mensch und ich bin schon der Meinung, in dem Moment, wo ich mich führen lasse von oben und sage, da habe ich einen Mist gebaut, ich bin dann in Klöster marschiert und zur Pfarrer marschiert und zur Kapläne marschiert und habe immer überlegt und überlegt und überlegt und konnte mir dann mit der Zeit mal leisten, Dabenfahrt zu fahren jeden Tag oder fast jeden Tag 3 Stunden am Stück den ganzen Stott aufgeschrieben und entsorgt, sehr viel gelesen und also ich finde, das sind einfach Prüfungen und es ist schwer. Aber man kann nicht sagen, gleich die Caritas taucht nichts oder so. Das kann man eigentlich nicht sagen. Sicher gibt es auch mal jemanden, der halt nicht so nett ist und so aufmerksam. Und es tut natürlich weh, aber es gibt ja auch Alternativen und sicher auch in Berlin. Das wollte ich dazu sagen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Erfahrungen.
Bitte, wiederhören.
Wiederhören. Frau Hockerts, was so ein bisschen herauskam in den ganzen Beiträgen, war das Thema sich alleingelassen fühlen, egal jetzt von wem, seien es die Nachbarn, seien es die Freunde, seien es teilweise auch Hilfsorganisationen. All das, würde ich sagen, fällt ja auch so ein bisschen in dieses Thema Beziehungsarmut. Das Thema Beziehungsarmut, was jetzt von den Hörerinnen und Hörern geschildert wurde, was sich aber natürlich gesamtgesellschaftlich durchzieht. Die gesamte Familienstruktur hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, rasant möchte man beinahe sagen. In Berlin ist es, glaube ich, so, dass nur noch ein kleiner Teil der Familien verheiratet ist. Es gibt unheimlich viele Alleinerziehende. Es gibt kaum noch Partnerschaften, die sozusagen die Herkunftsfamilie bilden oder wenige davon. All das zieht sich wahrscheinlich auch durch den Freundeskreis und sonstige Beziehungsgeflechte hindurch. Der Grund dafür ist sicherlich nicht nur die Armut, die einen teilweise dazu zwingt, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, um sich billigeren Wohnraum zu suchen, sondern ja auch die geforderte Flexibilität von Berufstätigen.
Es geht ja eigentlich schon viel eher los, dass die eigenen Kräfte, die eigenen Ressourcen man mobilisieren muss, um überhaupt vorwärts zu kommen. Denn wenn ich nicht selbst auch auf Menschen zugehe, dann kann ich auch nicht erwarten, dass sie es auf mich hin tun. Und das zieht sich generell durch unsere Gesellschaft. Das hat mit materieller Armut erstmal so viel nicht zu tun. Da zeigt es sich nochmal verstärkt. Aber das haben wir auch in anderen Gesellschaftsschichten, dass wir unter einer großen Beziehungsarmut leiden. Und wir haben heute nicht mehr die Strukturen, Sie haben das angesprochen, wo die Großmutter, der Großvater im Ort wohnt und auch mal Dinge abnehmen kann, sozusagen die Familie auch aus der Ferne noch mal mit begleitet, sondern hier liegen ja meistens ein paar hundert Kilometer dazwischen. Und dann ist das nicht so einfach. Und was es aber auch in wachsendem Maße gibt, ist, dass sich dann auch Menschen verantwortlich fühlen für andere und dass sie selbst auch sagen, wir möchten gerne im Ehrenamt etwas tun. Und so entstand dann auch mal so ein Projekt mit so einem, dass Großeltern, die Großeltern sind, also nicht ihre eigenen Enkelkinder versorgten, sondern sich gemeldet haben und in Familien reingehen und dort sozusagen die Funktion übernehmen. Und das tun sie ehrenamtlich und gerne und da entstehen richtige Beziehungen daraus. Das finde ich immer wieder spannend, dass sowas auch möglich ist in dieser Stadt.
Genau, das kommt natürlich heute so vielleicht ein ganz bisschen kurz, was Menschen aus ihrer Not für eine Tugend machen und was da vielleicht auch Positives daraus erwächst. Der Großelterndienst, den Sie gerade angekündigt haben, ist natürlich stadtweit schon ganz bekannt. Ich möchte jetzt trotzdem noch einmal fragen, Frau Hockertz, die Caritas im Erzbistum Berlin, wie ist die denn eigentlich strukturiert?
Also wir sind in den Ländern Berlin, Brandenburg und Vorpommern tätig. Das sind genau die Teile, die unsere Diözese Berlin umfassen, unser Bistum Berlin umfasst und haben dort insgesamt 6 Regionen. In Berlin haben wir uns in drei Regionen sortiert. In jeder dieser Regionen gibt es Caritas-Zentren. Wir haben es ja hier wirklich mit einer Millionenstadt zu tun. Und diese Caritas-Zentren sind ein bisschen unterschiedlich zusammengesetzt. Zumeist haben wir dort Häuser, in denen sowohl die Schwangerschaftsberatung ist, wie eine Schuldnerberatung, wie die allgemeine Sozialberatung, eine Suchtberatung, sodass man dann auch Menschen, die zum Beispiel in der Schwangerschaftsberatung ankommen, die Frauen, und die ein starkes Schuldenproblem auch haben, dann sozusagen an die Kollegin in der Schuldnerberatung weitergeben kann, damit da das Problem auch spezialisiert nochmal behandelt werden kann, beziehungsweise dort Abhilfe geschaffen wird. Ja, das ist es im Grunde so, wie wir hier in der Stadt und auch im Land, also in Brandenburg haben wir 2 Regionen und Vorpommern bildet eine. So sind wir hier tätig mit sehr vielen Beratungsdiensten vor Ort. Dazu kommen natürlich auch, wenn ich den gesamten Caritasverband darstelle, auch die stationären Einrichtungen, die wir betreiben. Da sind Senioreneinrichtungen, Behindertenheime. Die Kindertagesstätten werden auch vom Caritasverband mit betreut, sind aber in der Trägerschaft von Pfarrgemeinden. Ja, das ist so in etwa das Spektrum.
Ein ganz großes Spektrum, so groß, dass man nicht mal sagen kann, wie viele einzelne Caritas-Stellen es überhaupt im Erzbistum gibt. So groß ist es nämlich.
Ja, flächenmäßig sehr groß, ja.
Und auch einwohnermäßig natürlich. Ja. Genau. Frau Hockertz, ich möchte jetzt noch einmal ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Die Entwicklung der Gesellschaft, so wie sie jetzt momentan fortschreitet, wie sehen Sie das in Beziehung zur Armut, die existiert? Wird sie verstärkt werden? Wird sie abnehmen? Wird sie ihr Gesicht verändern? Wie sehen Sie das?
Also wenn man den Weisen der Wirtschaft zurzeit glauben soll, dann wird die Finanzkrise schon noch auch gerade in die sozialen Bereiche durchschlagen. Das spüren wir jetzt erst anfanghaft. Ich vermute und ich befürchte, dass die Arbeitslosigkeit noch viel größer werden wird. Und andererseits sind aber auch die Sozialhaushalte inzwischen recht leer. Das heißt, auch unsere Dienste werden ja zum Teil über staatliche Mittel gefördert, sodass da eine Riesenlücke entsteht. Ich denke, dass wir das nur bewältigen können, oder ein Ansatz wäre es zu bewältigen, ist, dass wir stärker versuchen, Leute, die heute schon am Rand sind, die ausgegrenzt werden, wieder in unsere Gesellschaft hineinholen. Und das kann auch ein Anliegen jedes Einzelnen sein, sich zu sagen, da will ich doch mal einen Blick auch spenden, da will ich jemanden wahrnehmen und mit dem rede ich einfach mal übers Wetter, so wie ich es mit meinem Nachbarn auch tue.
Die eine Hörerin, Frau Hockertz, hatte auch gesagt, sie hat auch Hilfe angenommen. Ist auch das teilweise ein Problem, dass Menschen in Armut, gerade auch meinetwegen in verdeckter Armut, sprich der ganze große Teil von Menschen, der vor kurzem noch zur guten Mittelschicht gehörte und eben wie eingangs erwähnt an meinem Beispiel mit dem Tischler, der jetzt Hartz IV bezieht, das betrifft ja nicht nur Tischler, sondern ganz, 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 ganz viele andere auch, dass aus Scham vielleicht Hilfe nicht angenommen wird?
Das hat es früher noch viel stärker gegeben. Ich glaube, das hat so in den letzten Jahren auch abgenommen, obwohl wir immer auch noch verdeckt Arme in unserer Gesellschaft haben. Ich weiß, dass wir vor so um 1990, 91 herum hat der Caritasverband eine Lebenslagenuntersuchung gemacht und hat damals sehr deutlich gemacht, dass jeder Zehnte der Armen verdeckt arm ist. Das heißt, er seine Ansprüche gar nicht anmeldet, sich nicht helfen lässt in dem Sinne. Das ist aber auch in jedem Menschen selbst ein Prozess, Hilfe annehmen zu können. Und das beginnt im Grunde schon an der Stelle, kann ich ein Geschenk annehmen? Oder kann ich es nicht annehmen? Nun, Hilfe ist nicht unbedingt nur ein Geschenk, sondern es ist ein Vergleich, den ich jetzt gezogen habe. Und man muss selbst so weit sein, zu sagen, okay, ich kann nicht alles alleine leisten. Da brauche ich tatsächlich jemanden, der mir zur Seite steht. Und dann muss ich meine eigenen Kräfte mobilisieren und an dem Thema weitermachen, mein eigenes Leben wieder auch in die Hand nehmen. Denn das macht der andere oder die Beraterin, die macht es nicht für mich, sondern das muss ich dann auch selbst für mich bewerkstelligen.
Haben alle Menschen diese Kapazitäten?
Ich vermute, dass viele von uns die haben, natürlich.
Kann auch der Glaube da eine Hilfe sein?
Das ist natürlich für so eine Stadt hier in Berlin schwierig zu beantworten, weil hier der Prozentsatz der Katholiken liegt, glaube ich, so inzwischen bei 8% der Bevölkerung sind hier katholisch und dann kommen noch mal etwa so viele oder ein paar mehr evangelische Christen dazu. Das heißt, wir befinden uns ganz klar in der Minderheit. Und das heißt, auch für unsere Klienten, mit denen wir zu tun haben, gehe ich mal davon aus, dass es nicht unbedingt gläubige Menschen sind, obwohl wir ja sagen, wir sind für alle da. Insofern kann ich da nur von mir sprechen, wenn ich in Nöte gerate, dann ist der Glaube mir sehr wohl eine Hilfe, ja.
Es gibt ja auch ganz viele Menschen, gerade mit Suchterkrankungen, die tatsächlich auch mit Hilfe des Glaubens eine neue Perspektive entwickeln. Auch da gibt es ja etliche Hilfsangebote auch der Kirche oder kirchlicher Organisationen. Frau Hockertz, eine letzte Frage nur. Wie wünschen Sie sich denn, dass die weitere Entwicklung der Caritas in Berlin stattfindet in den nächsten Jahren?
Also unter Mangel an Menschen, die uns aufsuchen, brauchen wir nicht zu klagen. Wir haben teilweise auch gerade in der Suchtberatungsstelle oder in der Schuldnerberatung haben wir auch Wartelisten. Das heißt, Menschen werden uns immer aufsuchen. Was uns fehlt oder was ich mir wünschte, sind im Grunde die finanziellen Mittel, die sehr eng sind zurzeit und wo ich mir eigentlich wünschte, dass es da lockerer wäre, damit wir den Menschen, die in Armut sind, noch mehr Angebote machen können.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Hockertz, für dieses Gespräch. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und auch fürs rege Mitmachen. Weitere Informationen zur Sendung erhalten Sie wie immer bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Sie können sich die Sendung auch als Podcast aus dem Internet downloaden unter www.horeb.org. Auch eine CD können Sie bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich und verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Katja Karif.